Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selten gehört. Heute mit Angie.
Hallo zusammen.
Und mit mir, Markus.
Hallo.
Wir haben uns heute das Thema Pflegegrad rausgesucht. Paragraphenpanik und was dir zusteht.
Selten gehört.
Ein Podcast über seltene Erkrankungen und was sonst noch dazu gehört.
Genau, oh, was für ein Riesenthema, ne? Ich glaube, jeder von uns hat erstmal immer ein bisschen, ja, weiß ich nicht, es dauert auf jeden Fall Zeit, bis man den Schritt wagt, einen Pflegegrad zu beantragen, würde ich mal sagen. Das ist nicht das Erste, was man macht, wenn man eine Einschränkung hat. Es dauert meistens dann doch ein bisschen länger, oder? Wie? Genau. Ist deine Erfahrung, Markus?
Es dauert. Aber haben wir denn heute irgendwelche Einschränkungen? Oder geht's uns gerade halbwegs okay?
Ja, ich glaube, diese Frage kann man ja, wenn man die ehrlich beantwortet, dann kann man, glaube ich, nie sagen, dass es einem gut geht. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, mein Urlaub endet. Das heißt, mir ging's sehr gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mich denn so ab nächster Woche wieder alles im Alltag erwartet, aber wie geht's dir, Markus?
Chaos und Panik.
Ja. Ich weiß auch warum. Magst du's erzählen?
Morgen geht's für mich wieder in die Klinik zu einem weiteren Block für meine Therapie. Und ich hoffe, dass das dann bei mir wieder ganz gut wird oder besser.
Ja, da drücken wir dir natürlich alle ganz fest die Daumen und ja, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt auch schon so ein bisschen ein paar andere Gedanken im Kopf hast, aber der Podcast wird dir jetzt gut tun zur Ablenkung. Denn erst morgen geht's los, heute noch nicht. Und deswegen, ja, können wir uns jetzt voll und ganz dem Pflegegrad widmen, würde ich sagen.
Oh yeah, Pflegegrad. Also dann, gleich rein ins Thema. Erzähl mal, du bist ja die Expertin. Welche Pflegegrade gibt es denn?
Genau, also was heißt Expertin? Also ich habe einen Pflegegrad und deswegen musste ich mich schon mal durch dieses ganze bürokratische oder durch diesen ganzen bürokratischen Dschungel einmal durchkämpfen und ich versuche jetzt euch da ein bisschen durchzuführen, damit ihr ja das einfacher habt, als wir das vielleicht hatten. Insofern, genau, es gibt unterschiedliche Pflegegrade. Es fängt bei 1 an und hört bei Nummer 5 auf. Und das ist natürlich jetzt unterschiedlich, je nachdem, welche Einschränkungen man hat, ob man die 1 oder die 5 bekommt. Man muss dazu sagen, das klassische Pflegegeld, was ja viele mit einem Pflegegrad auch irgendwie verbinden, gibt es in diesem Sinne erst ab Pflegegrad Nummer 2. Bei Pflegegrad 1 ist es so, da hat man auch Leistung, die man in Anspruch nehmen kann, aber keine Geldleistung in dem Sinne, beziehungsweise auch keine große Sachleistung, die man dann über den Pflegedienst ja nutzen könnte. Ich kann ja mal ganz kurz, ihr könnt es natürlich auch nachlesen, ich werde jetzt nicht in die Tiefe überall gehen, aber bei Pflegegrad 1 ist es sozusagen so, dass einem da auch das Entlastungsgeld zusteht, das sind mittlerweile jetzt 131 Euro für haushaltsnahe Dienstleistungen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Man hat aber auch die Möglichkeit, die Wohnumfeld verbessernden Maßnahmen zu nutzen. Und das kann man sowohl bei Pflegegrad 1 bis 5 komplett ausschöpfen. Und da hat man pro Maßnahme aktuell, wir haben jetzt 2025, 4.180 Euro zur Verfügung. Das ist eigentlich einmalig, aber ich habe auch schon gehört, dass wenn man jetzt, sage ich mal, eine Maßnahme hatte für das Geld, man hat sich beispielsweise die Dusche umbauen lassen, barrierefrei oder ja, einen Treppenlift als Beispiel und man stellt ein paar Jahre später fest, man braucht doch nochmal wieder ein anderes Hilfsmittel oder eine andere Verbesserung im Wohnraum, zum Beispiel Küchenschränke, die hoch und runter fahren oder eine elektrische Haustür etc. oder eine Rampe.
Oder so ein Treppenlift mit Turbomodus.
Ja, genau, mit Turbo. Das andere geht nicht mehr schnell genug. Dann kann man durchaus nochmal einen Antrag stellen, aber die Frage ist, ob das dann genehmigt wird. Ja, das müsst ihr dann sehen, aber da guckt sich der medizinische Dienst das dann an. So, genau. Also Pflegegrad 1 hat, wie gesagt, schon auch Möglichkeiten, die einem da zugutekommen. Interessanter wird's ab Pflegegrad 2, denn dann ist es so, dass man ja unterschiedliche Leistungen noch in Anspruch nehmen kann. Und ich weiß nicht, Markus, bist du bereit, da so ein bisschen, jetzt wird's vielleicht ja nicht bürokratisch, aber ich kann mal kurz erzählen, wenn es euch interessiert, was es denn für Möglichkeiten gibt.
Bürokratie, yeah!
Gut, denn, also, gehen wir mal davon aus, ihr habt eine schwere chronische Erkrankung und bekommt tatsächlich den Pflegegrad Nummer 4, dann wäre das als Beispiel so, dass ihr ein Pflegegeld von aktuell 800 Euro bekommen würdet. So, das würde entweder direkt an eure Pflegeperson, die ihr angibt, überwiesen werden oder an euch. Das könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt dann darüber auch verfügen. Also sprich, das der Pflegeperson dann zukommen lassen. Aber was auch spannend ist, dass man, wenn die Pflegeperson nicht immer zugegen ist, kann ich euch wirklich empfehlen, dass das eine gute Kombination ist, die sogenannte Kombipflege. Markus, hast du davon schon mal gehört? Kombipflege.
Würde ich sagen, nein, dann würde ich jetzt lügen, weil wir haben natürlich vorher kurz drüber gesprochen.
Das ist jetzt gemein. Aber was ist denn hängen geblieben bei dir? Jetzt bin ich gespannt.
Also es ist ein Wort und ja, da übergebe ich das Wort dann wieder an dich.
Okay, also die Kombipflege heißt einfach, dass man sich noch einen Pflegedienst mit dazu holt und der rechnet dann entsprechend die Leistung ab. Und als Beispiel kannst du jetzt diesen Monat irgendwie 20% von deiner Sachleistung dann in Anspruch nehmen oder nächsten Monat 50%. Das wird immer jeden Monat konkret abgerechnet und das, was du nicht verbraucht hast, wird dir trotzdem als Pflegegeld ausgezahlt. Und da muss man auch sagen, das ist jetzt nicht so, dass man diese 800 Euro nur zur Verfügung hat, wenn man jetzt bei Pflegegrad 4 bleibt, sondern man hat mehr Budget, weil der Pflegedienst kann mit Sachleistungen, also er rechnet über Sachleistung ab und da steht einem mehr Geld zur Verfügung. Das seht ihr auch immer, wie hoch ist das Pflegegeld, wie hoch ist die Sachleistung. Und bei der Kombipflege gibt's dann auch so eine kleine Formel dahinter, die aber, finde ich, gar nicht schlecht ist. Also das heißt, ja, das ist schon gut dann oder das rechnet sich teilweise auch wirklich sehr gut, wenn man das dann über einen Pflegedienst dann abrechnen lässt und einen Eigenanteil dann behält, wo dann zum Beispiel ein Elternteil oder ja ein Freund oder wie auch immer eine andere Pflegeperson dich dann unterstützt. So, das kann man sich ganz grob erstmal vorstellen. Diese Möglichkeiten gibt es und dann ist es aber so, dass wir, ja, ich weiß nicht, hast du dazu erstmal noch Fragen, Markus?
Du hast die Sachleistungen angesprochen. Was sind denn Sachleistungen eigentlich?
Ja, Sachleistungen sind eigentlich nur die Leistung, die ein Pflegedienst abrechnet. Also du kannst bei einem Pflegedienst, das ist auch vielleicht nochmal ganz spannend, wenn man einen hat, entweder sagen, ich buche mir entsprechende Leistungen, wie, sag ich mal, einmal duschen, einmal Strümpfe anziehen oder wie auch immer. Und dann werden diese Leistungen abgerechnet. Man kann es aber auch über ein Zeitkontingent abrechnen lassen. Dann kriegst du eine Kostentabelle, was eine Minute kostet. Und dann musst du nicht genau vorhersagen oder, ne, dann wird, also, ich sag mal, einmal duschen kostet eine bestimmte Pauschale. Und das summiert sich dann, je nachdem, was du alles dann in Anspruch nimmst. Und was ich häufig gemacht habe, dass ich gesagt habe, hey, ich buche jetzt eine Stunde und in der Stunde machen wir das, was ich möchte. Und ja, mal geht das Duschen dann vielleicht schneller oder auch dauert länger. Also da muss jeder für sich natürlich irgendwie so ein bisschen das Gefühl finden, was für einen selber dann besser ist. Ne? Man kann das ja auch zwischendurch nochmal wechseln, um dann zu sehen, was denn aus finanzieller Sicht sinnvoller für einen ist. Ne? Genau.
Sind dann bei den Sachleistungen auch so Dinge dabei wie Hilfe beim Einkaufen oder so, dass man dann zum Einkaufen geht und die einem dann Zeug von oben aus dem Regal runtergeben oder so?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil der Pflegedienst, ja, den würde ich immer dafür in erster Linie nutzen, für wirklich so körpernahe Dienstleister, also pflegerische, wie, weiß ich nicht, waschen, Körperpflege etc., eincremen und so weiter, ne? Und die anderen haushaltsnahen Dinge wie einkaufen, mich zum Arzt begleiten, jemand irgendwo hinfahren oder ein Essen kochen, zubereiten, da kann man durchaus auf einen anderen Topf zugreifen, den jedem zusteht, also von Pflegegrad 1 bis 5. Und das ist sozusagen der Entlastungsbetrag, den ich kurz angeschnitten hatte. Das sind jetzt mittlerweile 131 Euro. Und das ist ganz spannend. Den bekommt ihr nicht einfach so, sondern da braucht ihr jemanden, entweder einen Pflegedienst, also sozusagen ein Anbieter, der das abrechnen kann. Da gibt es auch spezialisierte Firmen, die auf Haushaltshilfen, ja, sich irgendwie da sozusagen spezialisiert haben und du dann jemanden, ja, bekommst, der dir im Haushalt hilft, das darüber abrechnen kannst. Oder du hast auch die Möglichkeit, hier eine Nachbarschaftshilfe zu nutzen. Da werde ich jetzt nicht auf das Bundesland eingehen, aber da müsst ihr wirklich, in jedem Bundesland ist das so ein bisschen anders geregelt. Bei manchen geht das dann eher wirklich über so einen richtigen Dienstleister, die darauf spezialisiert sind. Bei anderen geht das sehr einfach auch über die Nachbarschaftshilfe. Also da könnt ihr auch Nachbarn fragen, Mensch, kauf mir doch was ein, und könnt ihn dann entsprechend mit diesen 131 Euro Budget im Monat bezahlen. Das hättet ihr zur Verfügung. Und das finde ich, ist wirklich eine schöne Sache. Und ich bin ein Verfechter davon, mit dieser Nachbarschaftshilfe das unbürokratisch auch auf alle Bundesländer auszuweiten, weil das einfach einfacher ist, gerade auch im ländlichen Raum.
Also das heißt, im Extremfall, ich könnte einen Kumpel fragen, kannst du für mich bitte XY einkaufen und ihm dann dafür einen Obolus von diesem Entlastungsbetrag geben.
Genau so ist das. Also bei einigen Bundesländern muss man einen Pflegekurs vorher belegt haben, deswegen da müsst ihr wirklich nochmal bei eurem Pflegestützpunkt nachfragen, wie eure Regeln da lauten, wie ihr das beantragen könnt. Aber genau, das wäre auf jeden Fall möglich. Und bei der Nachbarschaftshilfe müsst ihr auch nochmal schauen, welchen Stundenlohn ihr da ansetzt. Da muss man eher einen geringeren ansetzen, damit man das erstattet bekommt, ja, als jetzt bei einem Dienstleister, weil da einfach das unterliegt halt gewissen Regeln. Das muss man dann gucken, wie das in seinem Bundesland möglich ist. Aber ich möchte euch nur da irgendwie den Mut zusprechen, lasst es nicht verfallen, sondern nutzt ihn. Der ist auch, wenn ihr das sozusagen einen Monat nicht genutzt habt, habt ihr den nächsten Monat irgendwie 262 Euro zur Verfügung, und das könnt ihr ja für ein Jahr aufsummieren und noch abnehmen rückwirkend, aber nach einem Jahr verfällt das, und das ist immer im Sommer, ich glaube Ende Juni, dass das dann sozusagen verfällt, aber so lange könnt ihr das auch ansammeln und in einer Zeit auch abnehmen, wenn dann zum Beispiel eure Pflegeperson auch gerade verhindert ist. Aber das ist ein gutes Stichwort, verhindert, denn es gibt auch, Markus, hast du aufgepasst in unserem Vorgespräch, die...
Moment.
Die Verhinderungspflege.
Ah ja, die Verhinderungspflege. Warum habe ich die auf meinem Zettel nicht stehen? Schlecht vorbereiteter, genau. Markus.
Nein, alles gut. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich weiß gar nicht, Markus, hattest du überhaupt schon mal einen Pflegegrad beantragt oder versucht zu bekommen?
Ich habe tatsächlich mal versucht, einen zu beantragen während Corona, und habe dann temporär auch den Pflegegrad 1 zugesprochen bekommen, bis dann der medizinische Dienst der Krankenkassen aufgetaucht ist und mich als Marathonläufer eingestuft hat.
Genau, das ist
von allen Einschränkungen, die mir zuerkannt haben, war, ich kann halt ein bisschen schlechter Treppe steigen. Das war das Einzige, was die mir noch zuerkannt haben. Die ganzen anderen Einschränkungen, die ich im Alltag habe, die haben die gar nicht interessiert.
Und darf ich mal nachfragen, bist du in den Widerspruch gegangen?
Ja, ich habe tatsächlich einmal einen Widerspruch gemacht. Der ist mir dann auch negativ beschieden worden. Die haben sich das dann nochmal, die haben sich das Gutachten, das der medizinische Dienst erstellt hat, einfach nochmal angeschaut, in dem drin steht, hat er bisschen Probleme beim Treppensteigen. Und haben dann aufgrund von diesem Gutachten, das sie sich dann halt nochmal angeschaut haben, dann halt wieder entschieden, nö, Pflegegrad ist nicht.
Und wie hast du dich dann gefühlt, als du nach dem Widerspruch wieder sozusagen das nicht genehmigt bekommen hast?
Da würde ich jetzt einen Kraftausdruck dafür verwenden.
Okay. Aber du bist nicht in den zweiten Widerspruch gegangen, also auch nicht vor, so sage ich mal, Sozialgericht oder hast geklagt, sondern du hast dann gesagt, gut, ich habe es einmal probiert. Und dann halte ich jetzt die Füße still, im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
Naja, zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich bereits mit der Krankenkasse für meinen Rollstuhl gestritten habe. Und das ist dann zum Schluss auch vor Gericht gegangen. Und da hatte ich einfach nicht die Kraft, da dann nochmal irgendwie nochmal einen Widerspruch zu machen und nochmal. Das hat mich auch psychisch ziemlich aufgezehrt.
Das glaube ich. Und das ist auch das, was ich oft höre. Und deswegen kann ich euch nur so ans Herz legen, wenn ihr der Meinung seid, euch steht der Pflegegrad zu, und das könnt ihr auch ja sehr gut, es gibt ja auch die Fragenkataloge, wo man dieses Punktesystem nachvollziehen kann, für welche Einschränkung gibt es welche Punkte. Dann kann man so ein bisschen schon mal vorher irgendwie ausloten, welcher Pflegegrad das wahrscheinlich werden wird. Und wenn ihr da ja, das guten Gewissens ausfüllt und da eigentlich beim Pflegegrad landet und euch der nicht zugebilligt wird, dann, ja, kämpft. Also das ist leider nicht selten und kommt so oft vor, dass der erstmal abgelehnt wird, dass man dann in den ersten Widerspruch geht und dass man dann trotzdem dran bleibt, weil man hat ja nichts zu verlieren. Und ihr könnt da auch sehr gut in Sozialverbände also Mitglied werden bei Sozialverbänden, und euch da auch von Anwälten unterstützen lassen. Man muss dann manchmal ein bisschen warten, mit einer kleinen Wartefrist, aber nutzt das unbedingt, weil manchmal geht es sofort durch, ne? Das ist dann, es hängt ja auch von den Begutachtern ab, die zu dir nach Hause kommen oder es per Telefon begutachten, mit dir einfach nur sprechen, dich noch gar nicht angucken. Nur, ja, es ist ja nicht irgendwie, dass man jetzt was bekommt, was einem nicht zusteht, sondern das ist eine Leistung, die du bekommst, weil du eine Einschränkung hast. Und es ist sozusagen, ja, wie eine Versicherung, kann man das ja sagen, dass wir alle, ja, wir zahlen ja alle in die Pflegeversicherung ein, genau für solche Fälle. Und dann, wenn man die dann braucht, dann muss man sich das manchmal leider auch erkämpfen, aber ja, ihr seid da nicht alleine mit, sondern ich will einfach nur sagen, kämpft dann auch dafür, weil es ist nicht selten, dass es erst später genehmigt wird, ne? Ja, und da, ja, finde ich das einfach so schade, wie du sagst, ne? Gerade wenn man in solchen Situationen ist, dann fühlt man sich nicht gut, man fühlt sich schwach, man ist sowieso mit anderen Sachen, nur den Kampf mit dem Rollstuhl, dann der Pflege. Also man kann ja auch nicht irgendwie an drei Fronten gleichzeitig sein und überall die ganzen Kriege gewinnen. Aber es ist halt bitter, weil ich bin davon überzeugt, dass dir ein Pflegegrad zustehen würde, so wie ich dich kenne. Und das wäre einfach auch wichtig und würde dich ja auch im Alltag sehr entlasten. Ja, deswegen versuch's doch irgendwann nochmal. Ja.
Okay, jetzt stehe ich da ganz Anfang und sag, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich einen Pflegegrad haben will? Was ist der erste Schritt? Was mache ich da?
Ja gut, also zur Verhinderungspflege kommen wir dann später nochmal. Also als erstes ist es so, man ruft einfach bei seiner Pflegeversicherung an und sagt, man möchte gern einen Pflegegrad beantragen. Dieser Anruf reicht schon aus. So. Und ab dem Zeitpunkt zählt es nämlich auch. Das heißt, die werden dann aktiv und schicken dir einen Antrag und bestellen aber auch sozusagen dir dann den medizinischen Dienst zur Begutachtung. Das nimmt dann alles seinen Lauf. Also ein Anruf genügt eigentlich. Also der Angang ist erstmal ziemlich einfach. Und auch, sage ich mal, das Ausfüllen der Unterlagen ist, wenn ich das mit anderen Anträgen vergleiche, noch relativ human. Was ich euch aber unbedingt raten würde, ist ein Tagebuch zu führen. Also überlegt euch oder schreibt auf, welche Dinge euch im Alltag schwerfallen, wo ihr Hilfe braucht. Und schreibt wirklich jede Kleinigkeit erstmal auf, weil es werden nachher Punkte gesammelt und man vergisst so viel, weil das auch normal geworden ist, dass man da Hilfe in Anspruch nimmt oder dass was nicht geht. Und deswegen beobachtet euch da tagsüber und schreibt es einfach nochmal nieder, damit ihr dieses Büchlein bei dem Tag der Tage dann herausziehen könnt und dann nochmal kurz reingucken könnt. Genau.
Also dann sozusagen, dann sage ich, werte Person vom medizinischen Dienst der Krankenkassen. Ich habe hier eine Liste. Und dann würde ich in meinem Fall zum Beispiel sagen, abspülen, Haushaltsführung ist für mich jetzt nur noch mit extremen Einschränkungen möglich und braucht dabei schon größere Hilfestellungen für Dinge, die ich halt überhaupt nicht mehr kann.
Mhm. Genau, also die kommen ja zu dir nach Hause, die fragen dich dann oder stellen dann genau die Fragen. Manche sagen auch, ja, versuchen sie sich jetzt mal die Strümpfe anzuziehen oder auszuziehen und gucken sich dann auch an, was geht und was nicht geht und gucken sich auch an, so die Örtlichkeiten, hast du ein barrierefreies Bad oder noch nicht, wie funktioniert das? Also die lassen sich auch Dinge zeigen, aber auch da, man muss natürlich nichts machen, was man nicht machen kann oder nicht will. Also ja, das ist ja ein persönliches Gespräch. Und die müssen sich natürlich auch erstmal von dieser Situation einen Eindruck verschaffen. Und ja, wichtig ist ja auch, dass ihr Unterlagen habt, die das sozusagen unterstützen. Die, ja, das ist auch nochmal wichtig. Also wenn ihr das vorhabt zu beantragen, dann guckt auch, dass ihr eure Ärzte mit einbezieht, dass ihr sagt, ich möchte den jetzt beantragen, dass ihr auch Arztberichte habt, aus denen das hervorgeht. Weil das ist eine Sache, dass ihr das erzählt, aber es ist auch immer noch mal wichtig, dass ihr entsprechende Befunde vorlegen könnt.
Also ich hatte ja auch einen ganzen Stapel Befunde bei meiner Beantragung mit Vorliegen und die sind aber da gar nicht mit rangezogen worden, sondern das lief dann alles nur auf die Begutachtung, die die Person bei mir vor Ort gemacht hat. Und die bereitgelegten Befunde vom Arzt, in denen die entsprechenden Einschränkungen auch drinstehen, die körperlichen als auch die psychischen, die sind da gar nicht irgendwie in Betracht gezogen worden, weswegen mir dann auch eine top-psychische Gesundheit bescheinigt worden ist.
Ja, Wahnsinn. Also da wurden dann ja tatsächlich auch grobe Fehler gemacht, weil du hast es gesagt, du hättest einen Bericht der Personen vorzeigen können, den du ja auch vor Ort hattest. Man kann auch sozusagen Ärzte von der Schweigepflicht befreien, dass der medizinische Dienst sozusagen sich die Unterlagen auch anfordern kann zur Begutachtung. Und wenn man das merkt, dass das, also wie verrückt in Anführungsstrichen, ne? das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Es war ja, ich kenne ja deine Geschichte und gerade da muss man ja irgendwie auf die Barrikaden gehen und du hast schon Widerspruch eingelegt und dennoch ist es nicht passiert. Aber deswegen, ja, vielleicht probieren wir es die nächsten Wochen mal zusammen, dass ich dich da nochmal unterstütze, nochmal einen Angang zu finden. Und ja, ich glaube oder ich bin mir ziemlich sicher, dass dir der zusteht. Natürlich bin ich keine medizinische Fachkraft, aber ich würde das unbedingt auch nochmal probieren. Und zum Beispiel bei meinem Opa, der hat das auch, glaube ich, beim vierten Versuch oder so hat er das erst bekommen, obwohl er jetzt nicht in der kurzen Zeit immer kränker wurde. Und ich habe gesagt, nee, Opa, ne, und mach das jetzt bitte und ne, steht dir zu und du musst aber auch ehrlich antworten, wie es jetzt ist und nicht, wie es vor 3 Jahren noch war. So, das ist ja auch immer, gerade bei den älteren Menschen, die wollen ja dann eigentlich immer zeigen, wie fit sie noch sind und das, ja, oder davon berichten, ne, und dann ist es auch immer gut, dass man, vielleicht auch noch mal ein Tipp, dass man nicht alleine ist, wenn diese Begutachtung stattfindet, sondern dass man sich noch jemanden dazu holt, der dann auch vielleicht auch nochmal was sagt, was einem in dem Moment nicht einfällt. Man ist ja auch ein bisschen aufgeregt. Es geht ja auch dann sozusagen um seine Versorgung zu Hause, weil ehrlicherweise, wenn wir manchmal keinen Pflegegrad bekommen, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als dass man vielleicht gar nicht zu Hause mehr so sein kann, ne? Und dass dann eine andere Einrichtung gefunden wird. Und das kann man, glaube ich, ganz lange herauszögern. Und ja, also da gibt's viele, viele Möglichkeiten, dass man noch ganz lange in seinem eigenen Umfeld leben kann. Da kommen wir in einer anderen Folge nochmal zu. Es gibt ja auch Assistenzkräfte. Das machen wir dann mit dem Lukas. Genau. Aber ja.
Ja.
Soll ich euch nochmal von den anderen Möglichkeiten erzählen, die es gibt, wie zum Beispiel die Verhinderungspflege?
Da habe ich überhaupt keinen Plan, was das ist.
Die Verhinderungspflege? Okay. Also, du hast ja eine Pflegeperson. Gehen wir jetzt mal davon aus, deine Pflegeperson ist deine Mutter, die dir hilft. Und du hast noch einen Pflegedienst. Und der Pflegedienst kommt irgendwie jeden zu gewissen Uhrzeiten. Aber die sind ja auch getaktet. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich muss jetzt aber nächste Woche 3 Stunden wahrscheinlich zum Arzt, weil das ist viel Wartezeit und ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Deine Mutter sagt, nee, da muss ich aber arbeiten, da kann ich nicht oder habe selber einen Arzttermin. Der Pflegedienst kann dich nicht begleiten, weil die haben keinen 3-Stunden-Slot offen und du weißt ja nicht, wie lange das ungefähr dauert. Das heißt, du brauchst irgendwie eine andere Möglichkeit, da hinzukommen. Und dafür ist zum Beispiel die Verhinderungspflege da, die du nutzen kannst. Und das ist jetzt neu in 2025, dass sich das jetzt Entlastungsbudget nennt. So, das ist eigentlich wirklich was Positives, weil in der Vergangenheit gab es diese Verhinderungspflege, das dafür waren im Jahr, standen einem, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 1612 Euro zur Verfügung und das Gleiche nochmal ähnlich für die Kurzzeitpflege. So, jetzt gerade als junger Mensch, obwohl das kann man gar nicht so pauschal sagen, aber bei dir würde ich jetzt glauben, dass du eher nicht in die Kurzzeitpflege gehen würdest, sondern eher die Verhinderungspflege für dich nutzen würdest, weil du das anders organisierst und wahrscheinlich lieber in deiner Wohnung bleiben wollen würdest, gerade auch wegen der Mara, wegen dem Hündchen. Genau. Und ja, und in der Vergangenheit musste man halt diese Kurzzeitpflege dann anteilig auf die Verhinderungspflege übertragen, um das sozusagen nutzen zu können, das Budget. Und das fällt jetzt alles weg. Und ja, jetzt muss ich tatsächlich einmal ganz kurz auf die Zahl gucken, denn einem stehen jetzt im Jahr 3.539 Euro zur Verfügung.
Wow.
Für, genau. Also das muss man sich, das sind ja knapp irgendwie 300 Euro im Monat zum Pflegegeld. An Leistung, die einem zur Verfügung stehen, die man für eine Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege, je nachdem, wie man das möchte, man kann es aufteilen, wie man will, da ist man jetzt wirklich frei und kann diese 3.539 Euro für die Verhinderungspflege nutzen. Aber Achtung, jetzt frag nicht dein Vater unbedingt, ob er diese Verhinderungspflege machen kann für dich, sondern es wäre tatsächlich für dich besser, du fragst jemanden, der nicht mit dir verwandt und verschwägert ist, bis zum 2. Grad, weil du dann einfach mehr Budget bekommen würdest. Und sozusagen, wenn du jetzt einen Freund hast, der dir regelmäßig hilft, das braucht er dann nicht unentgeltlich machen, sondern dem kannst du dann dieses Geld zugutekommen. Aber das muss natürlich auch alles, ja, sozusagen festgehalten werden, sprich, wenn er da ist, führst du eine kleine Excel-Tabelle oder schreibst es auf, von wann bis wann war er da. Ja, es macht auch hier Sinn, unter 8 Stunden zu bleiben. Zumindest war das in der Vergangenheit so. Ich muss jetzt, ja, für dieses Jahr habe ich das selber noch nicht gestellt, aber das macht man ja auch in der Regel, dass man unter diesen 8 Stunden bleibt. Da muss man nochmal ein Kreuz unbedingt bei diesen Anträgen immer setzen, weil dann stehen einem diese 3.539 Euro zu. Wenn das jemand Verwandtes ist, dann wird es nämlich weniger. Aber wenn er nicht mit dir verwandt und verschwägert ist, kannst du alles für dich, für ihn ausschöpfen. So. Und
dann frage ich wieder meinen Kumpel. Aber genau. Jetzt hätte ich dann noch eine Frage dazu.
Mhm.
Jetzt will ich das irgendwie nutzen und krieg gesagt, so nö, haben wir noch nichts davon gehört. Welchen Paragraphen muss ich denen dann auf den Tisch knallen?
Da brauchst du jetzt keinen Paragraphen, den auf den Tisch knallen. Das ist bei diesem Entlastungsbetrag, das ist diese 131 Euro, das ist dieser Paragraph 45, dieser berühmte. Bei der Verhinderungspflege habe ich jetzt tatsächlich diesen Paragraphen nicht im Kopf. Aber da reicht es einfach auch aus, bei der Pflegekasse anzurufen und zu sagen, ich möchte gerne Verhinderungspflege beantragen. Schicken Sie mir den Antrag und da müsstest du dann die Angaben von einem Freund leisten und sagen, deine Mutter ist leider in der und der Zeit verhindert, also nutzt du sozusagen deinen Freund anstatt deine Mutter. Und dann wollen sie auch einen Grund wissen, kannst du irgendwie sagen, deine Mutter hat einen Arzttermin, ist beim Friseur oder einfach private Termine. Ja, und dementsprechend kannst du das dann einreichen. Also dein Freund muss das dann einmal unterschreiben, dass er das Geld von dir auch bekommen hat. Und den Betrag, genau, das fällt auch nochmal an der Stelle, kann man einfach in der Steuererklärung angeben, aber der hat keine negativen Auswirkungen, soweit ich weiß. Ich mache keine Rechtsberatung hier, aber Pflegegeld ist kein anrechenbares Geld an entsprechende Leistung, die man bekommt, wenn man jetzt, sag ich mal, Bürgergeld bekommt oder eine Rente und das als Hinzuverdienst sieht. Also das dürfte da nicht herunterfallen, nach meinem Wissens- und Kenntnisstand. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, das in der Steuererklärung anzugeben, weil du das Geld ja auch bekommst. Und genau, das ist, glaube ich, einfach nochmal dazu zu sagen. Und viele lassen das einfach auch verfallen, ne? Und wenn ihr das jetzt auch immer verfallen lassen habt, was glaubst du denn, wie lange kann man das rückwirkend denn noch fordern?
10 bis 12 Attosekunden.
Also mein Kenntnisstand ist, dass man es wirklich 4 Jahre rückwirkend das noch sozusagen beantragen kann. Wichtig ist natürlich, dass ihr dann noch die Rechnung habt. Diese Verhinderungspflege könnt ihr übrigens auch nutzen, wenn ihr zum Beispiel euer Pflegegeld schon ausgeschöpft habt oder eure Pflegesachleistung beim Pflegedienst, dann kann man auch auf die Verhinderungspflege gehen. Oder ihr sagt von vornherein, bitte, lieber Pflegedienst, nimmt erstmal die Verhinderungspflege, ne, dass ihr es erstmal darüber abrechnet, weil da kann man auch Körperpflege mit abrechnen. Manchmal, also ich weiß es nicht, ich glaube, die Pflegedienste mögen das immer nicht ganz so gerne. Die wollen es immer direkt erstmal, dass diese Pflegesachleistung darüber das machen. Aber ich denke mal, das passiert aus Kostengründen. Da kenne ich mich tatsächlich im Detail nicht aus. Mein Appell ist nur, nutzt bitte den Entlastungsbetrag von 131 Euro für zum Beispiel eine Haushaltshilfe und aber auch die knapp 300 Euro für die Verhinderungspflege oder Kurzzeitpflege oder auch die Kombination aus beiden. Und wenn ihr das heute gelernt habt und vorher nicht genutzt habt, dann habt ihr ja fast über 400 Euro oder nicht fast, sondern habt ihr wirklich über 400 Euro mehr für eure Pflege zur Verfügung und müsst nicht Danke sagen, sondern könnt es wirklich auch dann in Anspruch nehmen, ohne ein schlechtes Gewissen, weil wir wissen alle, das Pflegegeld hört sich erstmal gar nicht so schlecht an, aber sobald wir dann wirklich die Pflege in Anspruch nehmen und einkaufen, kommen wir damit ein paar Tage aus und dann ja, muss man meistens ja selber auch irgendwie dann nochmal draufzahlen, weil alles ja auch teurer wird, ne?
Nix ist umsonst. Nur der Tod und der kostet's Leben.
Der kostet aber auch. Eine Bestattung und so, ne? Das ist Wahnsinn.
Das zahle ich dann wieder vom Pflegegeld.
Nee, das ist bitte nicht. Und vielleicht auch nochmal mein Appell. Natürlich kann es auch mal sein, wenn ihr gerade wenn ihr Erkrankungen habt, die sehr unterschiedlich sind, dass ihr auch mal eine Phase habt, die gut ist, weil keine OP ansteht oder wo ihr euch ein bisschen erholt habt. So, und da bleibt was übrig, legt euch das irgendwie zur Seite und nutzt es aber für einen späteren Monat, wo ihr dann doch mehr Bedarf habt, gerade auch Hilfsmittel kosten immer Geld, nicht alle werden vollständig von der Kasse bezahlt. Und nutzt das Geld ausschließlich für eure Erkrankung, weil dafür ist es da, dafür ist es die Versicherung und nichts. Und also da würde ich gar nicht irgendwie anders denken wollen. Und das kann ich euch auch nur ans Herz legen, weil sonst wird dieses System auch nicht lange funktionieren, wenn das irgendwie ausgenutzt wird.
Ja, also da schon fair bleiben. Nicht, dass wenige Leute das Gute für alle kaputt machen.
Genau. Und deswegen ist es ja auch eigentlich gut, dass der MDK so genau hinschaut, dass man genau Betrüger entlarvt, die sich da irgendwie ins Bett legen und sagen, sie können nichts, obwohl sie könnten. Nur wenn du Arztberichte hast, die das ja alles belegen und es trotzdem nicht anerkannt wird, dann ist das schon ein Fall eigentlich fürs Sozialgericht. Das muss man schon einmal so klar und deutlich aussprechen. Ja, aber ich will euch gar nicht jetzt noch mit mehr Paragraphen oder Geldern irgendwie quälen, in Anführungsstrichen, sondern das sind jetzt sehr, sehr viele Informationen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, fragt uns gerne, also wie ihr das vielleicht abrechnen könnt oder wo da irgendwelche Fallstricke sind, wenn ihr irgendwas nicht versteht. Wir sind da und wendet euch aber auch gerne an Pflegestützpunkte. Die helfen auch weiter. Eure Pflegekasse kann euch bei den Anträgen helfen. Oder wie gesagt, die lieben Sozialverbände.
Ja, das ist doch ein gutes Wort zum Schluss. Oder was meinst du?
Dann, ich denke auch. Dann hoffe ich, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen und stellt doch mal einen Antrag und erzählt, wie es bei euch gelaufen ist. Und ja, wir ermutigen euch und freuen uns, dass ihr auch wieder demnächst einschaltet, um vielleicht auch wieder was für euch mitnehmen zu können.
Lasst uns doch da den ein oder anderen Kommentar da, vielleicht mit eurer Odyssee oder wie es bei euch geklappt hat. Da können andere auch noch was davon lernen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Bis dann!
Dieser Podcast wird unterstützt von der MPS-Gesellschaft Deutschland und ist gefördert durch die Aktion Mensch.